Ich habe eine Bitte. Könnt ihr alle drei Bänke nach vorne kommen? Ich bete, ich rede gerne leere Bänke an, aber mir ist es lieber, wenn die Bänke voll sind. Ich bin jetzt die Woche über ein bisschen im Krankenhaus gewesen, bin aber wieder ganz gut drauf. Und im Krankenhaus habe ich gefragt, Herr, was soll ich denn heute predigen? Und da hat mir der Herr 2. Korinther 3, Vers 7, 17 folgende gegeben. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Liebe Freunde, im Alten Testament steht eine Verheißung, die es in sich hat. Kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, sagt Mose im Auftrag Gottes zu diesem Volk, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Soweit Originalton Gott. Wenn man das mal an sich heranlässt, Israel, du bist mein Lieblingsvolk vor allen anderen Völkern, du sollst mir ein Königreich von Priestern sein. Also dieses ganze Volk soll eine Ansammlung von Menschen sein, die einen heißen Draht zu Gott haben. Die deshalb, weil sie diesen heißen Draht haben, von den anderen angegangen werden. Das sind die Leute, bei denen das Herz dieser Welt schlägt. Das ist die Verheißung, die das Volk des Alten Bundes kriegt. Bitte wohlgemerkt, des Alten Bundes. Paulus nimmt diese Verheißung ernst. Und Jesus hat sie genauso ernst genommen. Gott hat sich nicht geändert. Gott will nach wie vor ein Königreich von Priestern und Propheten. Und so sieht Paulus vor sich, wie dieses ganze Volk des neuen Bundes aufgedeckte Angesichter hat. Und in diesen aufgedeckten Angesichtern die Herrlichkeit Gottes sich widerspiegelt. Das ist eine gewaltige Vision. Dieses Volk Gottes ist dazu berufen, die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln. Gott will seine Herrlichkeit in der Welt präsent machen. Die Unherrlichkeiten, die kriegen wir per Zeitung und sonst wie geliefert. Aber Gott will seine Herrlichkeit präsent machen in dieser Welt. Weihnachten ist keine Episode. Die Herrlichkeit, die den Hirten erschienen ist, ist kein Komet, der kommt und wieder vergeht. Die Herrlichkeit bleibt. Jesus geht über die Erde. Jesus, jeder, der ihm sofort, der begegnet, weiß sofort, er ist es. Das schlägt das Herz dieser Welt. Saint-Exupéry hat gesagt, vergessen Sie nie, das Leben ist eine Herrlichkeit. Jesus hat noch viel mehr. Jesus redet nicht nur von der Herrlichkeit, Jesus selber ist Herrlichkeit. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Sagt mir mal jemand anderen, der das jemals von sich gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das ist das Programm Gottes, das ist im Herzen Gottes. Seht ihr das vor euch, dieses Volk von Königen und Priestern, diese königliche Priesterschaft? Seht ihr das vor euch? Paulus steht in der ersten Reihe derer, die mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das ganze Volk Gottes sieht er neben sich. Als Jesus seine Jünger beruft, da tut er das im klaren Wissen darum, dass es Menschen sind, die er da beruft. Wer das nicht glaubt, der lese die Evangelien jüngerkritisch. Und da gibt es jede Menge Grund zur Kritik an den Jüngern. Aber Jesus sagt von diesen Leuten, ihr seid das Licht der Welt. Und Paulus schreibt an die Korinther zwei Briefe. Er sagt ihnen lauter Sachen, die durchaus kritisch sind. Wenn man die beiden Korintherbriefe mal gemeindekritisch liest, da findet man jede Menge Grund, sich zu wundern. Trotzdem sagt Paulus zu diesen Korinthern, ihr spiegelt mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes wider. Ihr Lieben, das, was Gott tut, ist stärker als das, was Menschen tun. Das ist die feste Überzeugung, die dahinter steht. Paulus hat sie und wir dürften sie auch haben. Was braucht, damit das nicht zu einer leeren Behauptung wird? Kanäle, auf denen die Herrlichkeit Gottes zu uns Menschen kommt. Und für Paulus ist klar, dieses aufgedeckte Angesicht ist der Kanal. Auf ihm kommt die Herrlichkeit Gottes zu uns. Wir nähern uns dem Kern der Sache. Wie werden wir zu Menschen der Herrlichkeit Gottes? Wie werden wir verwandelt in sein Bild? Die Frage aller Fragen. Denn das Finsternis in dieser Welt ist, Johannes hat heute früh davon gesprochen, das brauche ich euch nicht zu predigen. Da braucht ihr nur in die Welt reingucken. Ehen gehen reihenweise kaputt, auch unter Christen. Nur eins von vielen. Wir fragen aber nicht problemorientiert, wie groß ist das Elend in dieser Welt, sondern wir fragen, wie kommt die Herrlichkeit Gottes in diese verrückte Welt hinein? Wir wollen das wissen. Wir lassen da nicht locker. Wir müssen diese Frage beantwortet kriegen. Sonst ist die Welt verloren und wir mit. Tja, wie kommt die Herrlichkeit Gottes da hinein? Erstens, indem wir frei werden von Sünde. Frei werden von dem, was Jesus Ähnlichkeit hinderte. Nun, klar, ein Schwabe ging mal in den Gottesdienst und hat ihn seine Frau gefragt, na, was hat denn der Pfarrer gepredigt? Hat er gesagt, von der Sünde. Und was hat er gesagt? Er war dagegen. Ihr Lieben, das ist es nicht, dass wir dagegen die Sünde sind, sondern es ist die Frage, wie wir frei werden von diesem Wahnsinnswust von Schmutz, Staub, Dreck, Selbstanklage, Angst und solchem Zeug und Versagergefühlen. Was haben wir denn am Jahreswechsel gemacht? mache ich mit dem, was ich in einem ganzen Jahr an Bösem angerichtet habe? Was mache ich denn damit? Am Jahreswechsel. Testfrage. Werde ich es wirklich los? Es gibt Leute, die haben den Jahreswechsel dazu benutzt. Und ich kann euch verraten, sie sind ganz anders ins neue Jahr gegangen. Sie haben nicht gefragt, wie komme ich so geräuschvoll und schmerzlos wie möglich ins neue Jahr hinüber, sondern sie haben gefragt, wie werde ich diesen ganzen Schrott los, den ich da im letzten Jahr angehäuft habe? Wie werde ich das Zeug los? Ich habe eine Autofahrt nach Minden in Westfalen gemacht, die waren 4 Stunden lang. Und auf dieser Fahrt habe ich entsorgt mit meiner Frau zusammen. Hat gut getan. Es hat wirklich sehr gut getan. Entsorgt, einfach entsorgt. Stellt euch vor, entsorgt, entsorgt. Aus dem Auto raus, entsorgt. Müllberge hinter mir, Riesenmüllberge, spirituelle Müllberge. Kein Umweltschaden, nichts. Nur Freiheit. Also, das ist das Erste. Wir brauchen einen Ort der Befreiung von allen Lasten. Wir brauchen das. Heute früh wieder ein Gespräch geführt mit jemandem, der unter seinen Lasten erstickt, und habe gesagt, du brauchst einen Ort der Freiheit. Du brauchst ihn. Bianca, was du gerade vorhin erzählt hast, du warst an einem solchen Ort der Freiheit. Bei Suzette Hatting in Gandersheim. Ja? Hast du die Freiheit gespürt und hast gemerkt, meine Güte, da geht was. Halleluja. Wir brauchen solche Orte der Freiheit. Also, ich rate euch. Wir haben schon oft hier in diesem Gottesdienst, ich bin ja 33 Jahre hier Pfarrer gewesen, wir haben oft gesagt, der Jordan ist der Ort, wo man abgewaschen wird. Johannes der Täufer und der Jordan. Hier ist der Jordan. Also, das war das eine, Freiheit von Sünde. Und ich wünsche euch, dass endlich diese Zwanghaftigkeiten, diese Mischung von schlechtem Gewissen und Druck und solchem Zeug, dass dieser schwäbische Bauer verbalisiert hat, dass das von euch weg abfällt und ihr frei werdet, in die Freiheit Gottes zu gehen. Freiheit von Sünde. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir werden verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Dieses von einer Herrlichkeit zur anderen hat es in sich. Viele Christen haben überhaupt keine Chance, von Herrlichkeit zu leben. Sie leben von Problem zu Problem. Sie schieben einen Riesenberg von Problemen mit sich her, vor sich her. Die meisten Probleme sind selbst gemacht. Die meisten Probleme resultieren darauf, dass der Berg inzwischen so groß geworden ist, dass der Blick auf die Herrlichkeit überhaupt nicht mehr da ist. Und dann fängt das Geschrei an, ihr kennt das alle. Ja, Gott, wo bist du denn? Und so dreht sich die Spirale aus Sünde und Unmöglichkeiten und nicht verwirklichten Chancen. Diese Spirale dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und der Feind freut sich und klatscht in die Hände und sagt, Halleluja, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft, sie wieder wegzubringen davon, dass sie eigentlich zum Volk Gottes gehören, das mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Ich habe sie weggekriegt davon. Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. und dass wir fortlaufend verwandelt werden in sein Bild. Das ist unser Auftrag. Das ist aber auch das, was in unserer Wirklichkeit relativ selten vorkommt. Aber ich bringe jetzt mal ein positives Beispiel. Ein Ehepaar mit zwei Kindern wanderten aus. Sie gingen irgendwo hin, wo es Abenteuer zu suchen gibt. Sie gingen nach Afrika. Und sie wollten eigentlich mehr Abenteuer. Als Schriftsteller muss man ja auch was zu schreiben haben. Und sie fanden es. Sie gingen nach Südafrika. Und was fanden sie dort? Sie begegneten Gott. Gott nicht in der Weise, wie sie ihn kannten, als das unbekannte Wesen, das man in Kirchenmauern einsperrt und nur bei feierlichen Gelegenheiten herausholt, sondern Gott in einer Weise, dass das ganze Leben dieses Menschen davon beeinflusst wird. Sie merkten, dass diese Reden Nelson Mandelas von Vergebung und Absage an die Gewalt, dass diese Reden tief religiös motiviert waren, dass ein ganzes Volk dahinter stand. Und sie merkten, dass christlicher Glaube, wenn er realisiert wird, radikaler ist als alles, Punk, Kommunismus, Feminismus und jede Revolution. Originalton, es war unheimlich und faszinierend zugleich, wenn wir in einem fremden Wohnzimmer saßen, bei Menschen, die mit geschlossenen Augen Hände auflegten, in Zungen beteten oder unter Tränen erzählten, was Gott in ihrem Leben getan hatte. Diese beiden werden übrigens demnächst bei den Geschäftsleuten, also bei den Christen im Beruf, sprechen am 8. Februar. Ihr Lieben, da ist ein Leben verwandelt worden. Verwandelt. Habt ihr gehört? Verwandelt. Wirklich verwandelt. Nicht bloß geredet von Verwandlung, sondern wirklich verwandelt. Das ist grundstürzend. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist die Vision Gottes für dein und mein Leben. Das ist das, was Gott schon immer wollte. Und wieder ist die Frage, wie komme ich dorthin? Und wieder ist die gleiche Antwort. In der gleichen Richtung zu suchen, schau hin, dass du mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschaust. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann empfehle ich dir zweierlei. Erstens die Neugier eines Journalisten und zweitens die Zähigkeit. Ich lasse nicht locker. War eine Woche im Krankenhaus, habe mich darin geübt in dieser Zähigkeit. Habe gesagt, Herr, ich lasse nicht locker. Ich will, dass du dich offenbarst. Ich will diese Herrlichkeit sehen. Neugier und Zähigkeit. Noch eins darüber, wer da wen verwandelt. Paulus sagt, wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Es hat schon viele Versuche gegeben, Menschen zu verwandeln. Gerade wurden einige erwähnt, Punk, Kommunismus, Feminismus und jede Revolution. Warum erreichen diese Versuche das nicht, was sie wollen? Einfach deshalb, weil sie aus einem Nein zu irgendwelchen vorgefundenen Umständen geboren sind. Die Punks machen ihre Chaostage und fühlen sich dann wohl. Die Feministen sagen, die Männer sind an allem schuld und tauschen damit nur ein Übel gegen ein anderes. Und die Kommunisten sagen, die Kapitalisten sind an Schuld. Was der Kommunismus angerichtet hat, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Warum ist die Verwandlung, die von Jesus ausgeht, nachhaltig? Einfach deshalb, weil Jesus kein Neinsager ist. Weil Jesus der positivste Mensch ist, der je über die Erde gelaufen ist. Kann es auch frommer ausdrücken und sagen, Jesus hat Herrlichkeit. Aber das Aufregende ist, dass Jesus seine Herrlichkeit austeilt an solche, die seine Nachfolger sind. Und wenn die austeilen, dann verändert sich die Welt. Verändern die Welt nicht in ihrem eigenen Namen, sondern sie verändern sie im Namen Jesu. Sie verändern sie auch nicht nach eigenen Programmen mit mitgebrachten Mustern. Sie sind als verwandelte Menschen selber das Programm. Ihr Lieben, das ist kein menschliches Programm. Deswegen kann man den christlichen Glauben nicht mit anderen Ideologien vergleichen. Das läuft einfach nicht. Das ist göttliches Programm. Wenn Menschen andere Menschen verwandeln wollen, endet es meistens in einer Diktatur oder in einer Gewaltorgie. Brauchen nur die Zeitung aufzumachen, dann sehen wir es. Wenn Gott sich dran macht, Menschen zu verwandeln, geschieht es im Frieden. Denn Gott liebt es, Menschen von innen heraus zu verwandeln. Wir lieben das überhaupt nicht, denn wir erreichen die Menschen nicht im Inneren. Wir erreichen die Menschen nur von außen. Gott erreicht aber die Menschen von innen. Und das ist eine Chance. Und deshalb heißt es hier, wir werden verwandelt. Verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Geist ist das Gegenteil von Gewalt. Geist ist das Siegel dafür, dass die Verwandlung von innen nach außen geht, nicht umgekehrt. Geist ist auch der legitime Ausdruck dafür, dass der innerste Kern dieser ausgebliebenen Verwandlung, nämlich die Sünde, nicht umgangen wird. Alle Verwandlungsprogramme, die nicht funktioniert haben, die haben diesen Punkt ausgeblendet. Die haben gesagt, der Mensch ist gut, wir brauchen ihn nur entsprechend zu konditionieren und ihn in die entsprechenden Umstände hineinzusetzen, dann tut er von selber das Gute. Pfeifendeckel. Das Programm Gottes ist das menschenfreundlichste Programm, was es je gegeben hat. Kein Wunder. Gott hat schließlich den Menschen geschaffen. Der weiß, was für ihn gut ist. Gott hat dich und mich geschaffen und der weiß, was für dich und mich gut ist. Halleluja. Noch eins zur Freiheit. Paulus sagt den kühnen Satz, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Man kann da schon Fragezeichen hinsetzen. Es gibt religiöse Systeme, die eine Unfreiheit produzieren, das einen schaudert. Nicht nur der Islam da besonders heftig. Nein, auch manche Typen von christlicher Gesellschaft haben Unfreiheit produziert, die uns im Rückblick das Entsetzen in die Augen treibt, auch in unseren Tagen. Und jetzt wollen wir wieder nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert reingucken in die Bibel. Wer die Korintherbriefe liest, gerade diese Abschnitte, aus denen unser Abschnitt stammt, der macht eine überraschende Entdeckung. Paulus bekommt aus der Gemeinde in Korinth, die er selber gegründet hat, von bestimmten Leuten bescheinigt. Er sei eigentlich gar kein richtiger Apostel. Bist du überhaupt kein richtiger Apostel? Kriegt er gesagt, ins Gesicht gesagt. Andere predigen viel besser. Du trittst nur in Briefen stark auf, aber dann, wenn du vor den Leuten stehst, dann bist du ganz schwach. Andere haben viel mehr Amtsautorität als du. Kriegt Paulus von Korinthern gesagt. Ein aufgeblasenes Völkchen, diese Korinther. Paulus, ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Also mir würde schon was einfallen, was ich da machen würde. Aber er denkt nicht dran, diese Machtausübung von der harten Sorte, die ist nicht seins. Er tut auch nicht das, was man schon im 2. Jahrhundert die allgemeine Antwort in der Kirche war, wenn man Laien sagt, ihr seid begabt mit dem Heiligen Geist, das ist uns zu heiß. Wo kommen wir denn dahin, wenn die Laien die Pfarrer links überholen? Hat man im 2. Jahrhundert gesagt. Übrigens im 21. Jahrhundert geht es wieder so. Von nun an haben nur noch die Geistlichen, also die Bischöfe, den Heiligen Geist. So hat es Ignatius von Antiochien um 120 nach Christus formuliert. Sehr, sehr, sehr früh. Er schreibt an seinen Bischofskollegen Polycarp von Smyrna, strebe du nach allen Geistesgaben, sagt er seinen Bischofskollegen. Strebe du nach allen Geistesgaben, damit die Leute, die dich vielleicht mal anschießen, aus der Gemeinde heraus, die meinen, sie hätten den Heiligen Geist, damit du ihnen Paroli bieten kannst. So ähnlich ist auch heute die Praxis in der katholischen Kirche. Laien brav sein und Schnabel halten. So löst man das Problem von Amt und Charisma kirchenrechtlich. Aber schauen wir bitte nochmal, das waren jetzt die Fehlwege, die verkehrten Lösungen. Jetzt die Lösung des Apostels Paulus. Und die finde ich so genial, dass ich euch bitte, wirklich genau hinzuschauen. Die Leute, die ihn kritisieren, berufen sich ja darauf, dass sie den Heiligen Geist haben. Paulus hat ihnen das beigebracht. Und jetzt tun diese charismatisch hochgedrehten Typen sich gegen diesen Mann wenden, der ihnen das beigebracht hat. Könnt ihr jetzt verstehen, warum viele kirchliche Hierarchen bis heute Schwierigkeiten haben mit solchen Überfliegern? Habt ihr Verständnis für die armen Bischöfe? Ich schon. Aber Paulus reagiert anders. Paulus lässt sich nicht beeindrucken. Er weist sie nicht einmal zurecht. Er widersteht der Versuchung zur Machtausübung. Er stellt sich mit ihnen in eine Reihe. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Auch ich, Paulus, schaue mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und die Kritiker, die neben mir stehen, schauen auch mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und wir sehen alle gemeinsam diese Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht. Keine Zurechtweisung. Keine Spur von Machapose. Ihr Lieben, das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Aber Freiheit, die nicht da entsteht, wo einer sagt, ich bin frei, ich schmeiße alle Ketten von mir, wie man gemeint hat, in der Französischen Revolution es machen zu müssen. Sondern die Freiheit, die dann entsteht, wenn ein Mensch mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschaut. Paulus ist da völlig cool. Er denkt überhaupt nicht dran, sich auf das Gleis Kritik und Gegenkritik ziehen zu lassen. Es macht ihn kein bisschen ängstlich oder unsicher, dass Menschen unter Berufung auf den Heiligen Geist sich zu seinen Kritikern aufwerfen. Macht ihn überhaupt nicht unruhig. Er geht mit ihnen zusammen vor Gottes Thron. Nimmt die Perspektive Gottes ein. Und damit ist er raus aus der Versuchung, so reagieren zu müssen, wie es ihm vorgezeichnet wird. Menschlich gesehen kann man sagen, er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Aber das Zentrum ist nicht das Menschliche, die menschliche Augenhöhe. Das Zentrum ist, ich gehe zusammen mit meinen Kritikern mit aufgedecktem Angesicht und schau die Herrlichkeit Gottes an und rechne damit, dass sie sich in mir widerspiegelt. Eben, besser als Paulus kann es keiner machen. Diese Kombination von religiöser Ernsthaftigkeit einerseits und menschlichem Freiraum gewähren andererseits, Das ist große Klasse. Das macht ihm keiner nach. Aber der Schlüssel dazu ist immer das Gleiche. Das Ausgerichtetsein auf die Herrlichkeit Gottes. Es gibt nur eins, womit man Streit in der Kirche und in der Gemeinde nachhaltig vermeiden kann. Wenn sich alle um eine vertiefte Beziehung zu Jesus kümmern, dann löst sich vieles von selber. Die Gefahr ist groß, dass wir uns alle mit den Fehlern der anderen beschäftigen. Aber es hilft nichts. Beschäftigen wir uns mit der Herrlichkeit Gottes. Dann kehrt Frieden ein. Und dann kehrt die Freiheit des Geistes ein. Ich erinnere nochmal an die vier Punkte, die wir festhalten dürfen. Erstens, die herrliche königliche Priesterschaft als Verheißung Gottes. Die Zuversicht, dass Gott mit der Sünde fertig wird und ich ganz persönlich imstande bin, mit aufgedecktem Angesicht Gott anzuschauen und die Herrlichkeit zu sehen, weil ich sündelos bin. Die Gewissheit, dass diese Verwandlung nachhaltig geschieht, und zwar von innen nach außen. Und dass die Freiheit da entsteht, wo der Geist ist und wo Machtverzicht geübt wird. Gott segne euch und mich auch im neuen Jahr. Amen.